Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, für mich Premiere heute. Wir gucken heute mal auf die Formel 2 und Formel 3 und Porsche Supercup mit mir und natürlich, wie gewohnt, mit Norman Fischer vom Motorsports Network Germany. Hallo Norman.
Grüß dich, Ole. Das kann ja heute was geben, ha?
Ja, ich bin gespannt. Meine Premiere, ich habe mich ja immer beschwert, warum ich denn nie dabei bin. Heute darf ich das ganz alleine mal machen, denn Kevin ist nicht im Schwimmbad, aber er ist leider zeitlich verhindert. Deswegen gucken wir heute mal drauf. Und ja, wir müssen natürlich mit dem großen Thema vom Wochenende anfangen.
Dem Porsche. War irgendwas?
Nein, natürlich nicht. Ja, war was? Ich weiß auch nicht. Nein, wir kümmern uns natürlich ausgiebig um die Formel 2. Und wir fangen einfach mit dem Offensichtlichen an, nämlich Mick Schumacher hat sein erstes Formel 2 Rennen gewonnen und da können wir nur sagen, Glückwunsch, das Sprintrennen sah ihn dann als Sieger. Norman, wie hast du das erlebt?
So ein bisschen nebenbei, beim Arbeiten habe ich es erlebt. Von daher nicht so spannend. Ja, nee, war schon ein ganz tolles Rennen von Mick. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis er sein erstes Rennen gewonnen hat, aber jetzt hat er es geschafft. Wir können hoffen, dass das bei ihm einen Knoten löst, ähnlich wie in der Formel 3 damals. Da hat es ja auch ein Stück gedauert, sogar noch länger. Aber dann, als der erste Sieg kam, dann ging es natürlich los. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt auch passieren wird, aber mal schauen. Aber man muss natürlich auch sagen, es war für mich fast schon vorhersehbar, dass er das Rennen gewinnen würde. Weil für mich ist es nach dem Sprintrennen von Monaco das zweiteinfachste Rennen, was man gewinnen kann in der Saison. Also zumindest, wenn man auf Pole steht natürlich. Weil in Ungarn kann man natürlich nicht überholen.
Ja, das wissen wir, seit es den Grand Prix da eigentlich gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich sage mal so, mir war eigentlich auch schon vom Start weg klar, dass er das Rennen gewinnen wird. Ja, also wer da den Start gewinnt, wird auch das Rennen gewinnen, wenn man jetzt nicht einen ganz groben Schnitzer drin hat. Und so wirklich unter Druck war er ja nicht. Also Matsushita war ja immer mal so, ich möchte nicht sagen dran, aber nicht so weit weg. Aber so wirklich in Gefahr war dieser Sieg ja nie, oder?
Es ist ganz interessant. Ich erinnere mich, habe mich so ein bisschen dran zurückerinnert gefühlt an, ich glaube, es war 2013. Damals ist das Trident-Team mit Kana Massas und Nathanael Berton gefahren. Und ich habe vorher ganz großspurig angekündigt, mit den Fahrern, es wird nichts mehr. Die holen maximal ganz wenig Punkte, ein oder zwei noch in dieser Saison. Und drei Tage, nachdem ich das gesagt habe, stand Berton wie Schumacher in Budapest auf Pole Position vom Sprintrennen und hat das Ding tatsächlich überraschend gewonnen. Natürlich sein einziger Formel-2-Sieg. Und von daher war ich mir auch ziemlich sicher, wenn Schumacher den Start gewinnt, dann wird er auch das Ding gewinnen. Und das hat er gemacht. Der Start war gegen Matsushita recht hart. Da haben wir auch in der Redaktion ein bisschen diskutiert, ob das vielleicht nicht etwas zu hart war, weil er hat ihn dann schon ganz schön in der ersten Kurve außen rausgedrückt. Aber dann haben wir uns erinnert, das hat Max Verstappen gegen Leclerc in Österreich auch gemacht und von daher am Ende kein Problem. Und dann, obwohl wir jetzt immer so kritisieren, ja, es war ein einfaches Rennen, eigentlich war es das gar nicht. Schumacher musste das Rennen auch erstmal nach Hause fahren und das hat er bravourös gemacht. Er hat die Taktik clever gewählt, er musste seine Reifen schonen und er hat immer in den Bereichen gepusht, wo es auch nötig war. Also es gibt ja eigentlich nur diese eine Überholstelle in Ungarn und zwar am Ende von Start und Ziel. Und dort hat er darauf geachtet, dass er eben weit genug weg ist von Matsushita, der deswegen keinen wirklichen Angriffsversuch starten konnte. Und im Mittelteil hat er ihn immer ein bisschen auflaufen lassen, einfach weil man dort nicht hinterherfahren kann. Und so hat er dafür gesorgt, dass Matsushitas Reifen auch ein bisschen mehr einbrechen. Also gute Taktik eigentlich.
Ja, definitiv. Und mit den Reifen hatte er ja in diesem Jahr doch hin und wieder mal so ein paar Probleme. Deswegen war das natürlich, ich meine, 28 Runden sind selbst in Formel 2 auf dieser Strecke, oder besonders in Formel 2 besser gesagt, schon eine relativ lange Zeit. Also das muss man dann auch erstmal durchhalten. Und von daher, ja, war das, glaube ich, eine herausragende Leistung. Die Frage ist natürlich, und die gebe ich gerne mal an dich weiter, wie viel ist dieser Sieg denn jetzt wert? Denn in den Medien war das ja ein großes Tohuwabohu, möchte ich mal sagen. Da haben sie ja alle frenetisch ihn gefeiert und darüber berichtet, dass er jetzt endlich sein erstes Rennen gewonnen hat und dann auch noch von der Pole Position. Für Leute, die sich mit dem Sport nicht auskennen, klingt das natürlich alles wahnsinnig toll und jetzt geht's halt richtig ab und jetzt ist er nächstes Jahr in der Formel 1 und habe ich auch gelesen, dann holt er sich die Rekorde von Lewis Hamilton zurück. Aber die Wahrheit sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus, oder?
Aber eben, wie du sagst, medial gesehen war das für ihn eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Denn es kam auch in RTL, in den Hauptnachrichten zum Beispiel, dass Mick Schumacher sein erstes Rennen gewonnen hat in der Formel 2. Es war bestimmt, ich habe es jetzt nicht reingeguckt, auf Bild.de ganz oben dabei.
Es ja, natürlich.
Ging komplett durch die Presse, dass Schumacher sein erstes Formel 2 Rennen gewonnen hat. Und das gibt ihm natürlich auch für seinen Namen nochmal einen ganz besonderen Schub. Auch im Hinblick darauf, dass seine Familie war ja auch vor Ort. Und das war natürlich auch ein großes... Ja, hat für Schlagzeilen gesorgt, dass Corinna da war und auch die Schwester Gina Maria. Und für den Normalfan, der jetzt nicht regelmäßig Formel 1 und Formel 2 guckt und vielleicht nur Schumacher kennt von früher noch, für den war es natürlich ein guter Sieg. Dass er jetzt im Sprintrennen in Budapest zustande gekommen ist, das wissen dann eher die Fans und die können das dann auch einordnen. Aber generell gesehen war es natürlich jetzt eine große Sache für ihn.
Ja, definitiv für ihn sowieso, für die Familie sicherlich auch. Also als hätte man es geplant, aber es war natürlich nicht so. Übrigens, seine Schwester hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, eine neue... Ah nee, das war die Schwester von Max Verstappen. Die Schwester von Max Verstappen, kurzer Ausflug, hat eine Klamottenlinie gelauncht. Ich habe die gerade verwechselt. Die sehen sich ein bisschen ähnlich, ist aber auch egal. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, wie viel ist der Sieg jetzt wert? Also natürlich für die Öffentlichkeit und sowas und für die Medien super. Die Frage ist jetzt nur, wenn er dann im nächsten Rennen... dann irgendwie wieder 14. und wird und ausfällt, dann kann es natürlich, und das ist ja gerade in Deutschland immer so, wieder heißen, ja, jetzt wird es dann doch nichts. Also man darf das, finde ich, nicht überbewerten, weil, muss man natürlich ganz klar sagen, ein Sprinter in der Formel 2 gewinnen ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, die Band habe ich mal auf dem Festival gesehen. Also super zum Erzählen, aber jetzt auch nicht so die unglaublich krasse Leistung, natürlich von Schumacher sowieso in sich, aber... man muss das eben in Relation sehen, glaube ich. Aber jetzt folgt ja die Sommerpause und dann folgt ja Spa. Ja? Also das Wohnzimmer seines Vaters quasi. Und Ungarn war natürlich auch der Ort, wo Schumacher, also Michael, nicht nur Rubens Barrichello in die Wand gedrückt hat, sondern auch der Ort, wo er 2001 Weltmeister geworden ist. Glaubst du denn, dass der Knoten dann ausgerechnet jetzt in Spa platzt und er jetzt die zweite Saisonhälfte quasi richtig rockt?
Ich finde, wir kommen vielleicht manchmal etwas negativ rüber und ich hoffe nicht, dass wir damit unsere Zuhörer etwas verärgern, die Fan von Mick.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte nur die Erwartungshaltung etwas bremsen. Ja?
Ja, ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt in Spa auch wieder vorne dabei sein wird, vor allem nicht am Samstag. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, obwohl natürlich Spa der Ort war, wo seine steile Formel-3-Karriere im vergangenen Jahr losging und wo er natürlich auch zum ersten Mal einen Formel-1-Boliden fahren durfte, und zwar den von Papa, den Benetton, damals vor 2 Jahren.
Ja.
Von daher wäre der Ort natürlich eigentlich prädestiniert für einen Schumacher-Erfolg, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Dafür war Prema in dieser Saison nicht ganz vorne dabei. Obwohl es natürlich eine schöne Geschichte wäre.
Ja, und da fehlt ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen die Erfahrung. Also natürlich würde man das Ganze schreiben, gäbe es ein Skript, dann würde er natürlich in Spa auf der Pole Position stehen, gewinnen und einfach alle überrunden, so nach dem Motto. Oder am besten, noch besser wäre natürlich im Regen. Ja? Aber muss man, glaube ich, realistisch sein, denn man hat auch nicht im Sprintrennen, sondern im Hauptrennen gesehen, da war er auch gute Leistung allgemein, auch im Regen, im Qualifying, gar keine Frage, aber im Hauptrennen ist er dann doch gegen Rennende wieder so so ein bisschen eingebrochen, hat ihm natürlich dann die Pole Position beschert für Platz 8. Die Leute, die es nicht wissen, gibt ja umgedrehte Startaufstellung der ersten 8 Plätze zu Haupt- und Sprintrennen. Aber da war dann doch im Endeffekt noch Luft nach oben, oder?
Ja, wir müssen erstmal loben, dass er im Training ist er auf Platz 2 gefahren, im Qualifying, im Regen, auf Platz 4. Da war ich schon sehr überrascht, das war ziemlich gut. Also könnten wir vielleicht doch erwarten, dass wieder ein Schumacher ein ganz schöner Regenkönner folgen könnte, wie beim Papa. Aber das muss man natürlich abwarten. Vielleicht war es ein Eintagsfliege, vielleicht nicht. Manchmal kommt ja alles zusammen. Aber war auf jeden Fall eine gute Leistung. Im Hauptrennen dann hatte er einmal etwas Pech beim Boxenstopp. Da musste er etwas warten auf Kollegen, die hinter ihm losgefahren sind. Ja. Und das hat ihm ein bisschen gekostet. Und dann sind natürlich auch seine Reifen im Vergleich zum Sonntag eingebrochen, weil er da, hat er auch selbst gesagt, viel mehr Zweikämpfe bestreiten musste. Und dadurch sind natürlich die Reifen in die Knie gegangen. Und das hat ihn am Ende ein bisschen was gekostet. Aber immerhin hat er das abgebracht und damit die Pole.
Ja, also ist natürlich die Frage, inwiefern das taktisch war und inwiefern nicht. Ja, darüber lässt sich natürlich streiten. Trotzdem insgesamt, glaube ich, ein gutes Rennwochenende von Mick Schumacher, auf dem man natürlich aufbauen kann, weil das haben wir, wie du gesagt hast, in der Formel 3 gesehen, das haben wir zum Teil auch in der Formel 4 gesehen. So, wenn der Knoten da einmal geplatzt ist und der Druck quasi so von ihm abgefallen ist, dann läuft es auch und er kommt ja immer besser in Schwung. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es immer noch sein erstes Jahr ist und die Leute, die an der Spitze der Formel 2 sich gerade befinden, sind teilweise schon 4 Jahre dabei. Ja, das muss man dann auch immer in Relation sehen. Lass uns doch mal genau auf die gucken, denn ich fand, das war ein ganz spannendes Wochenende. Ja, sag doch, wenn du noch was loswerden willst.
Ich finde, die Fans können durchaus hoffen, dass es bei Mick jetzt wieder etwas aufwärts geht, denn wenn einmal der erste Sieg kommt, das haben wir ja schon angesprochen, für die Formel 3, dann kann es halt ganz schnell gehen, dass da noch mehr kommen. Ich möchte dabei auf Pierre Gasly verweisen. Auf den hauen zwar jetzt alle drauf, aber wenn man seine Formel 2-Karriere anguckt, der war ja in einem Top-Team bei Dams und hat das komplette Jahr, obwohl er im Top-Auto saß, nicht gewonnen. Kein einziges Rennen. Und er ist, glaube ich, fast 2 Jahre Formel 2 gefahren, ohne je ein Rennen gewonnen zu haben. Da haben alle schon gesagt, wann schafft er das denn? Wann schafft er das denn? Und dann hat er mal ein Rennen gewonnen. Und dann ging es los. Und in dem Jahr ist er dann auch am Ende noch Formel-2-Meister geworden. Von daher, wenn man einmal, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Und das kann man auch vielleicht bei Schumacher vielleicht nicht ganz in der Form wie bei Gasly, weil dazu fehlt ihm die Erfahrung noch. Aber wir können vielleicht hoffen, dass es besser wird.
Ja, die Erfahrung und natürlich, also wenn sich jetzt jemand Hoffnung macht, dass es dieses Jahr noch für den Formel-2-Titel reicht, das wird ein bisschen schwierig.
Das wird nicht passieren.
Aktuell an 11 mit 45 Punkten, natürlich auch wahnsinnig viele Nuller, ja, wahnsinnig viele Ausfälle und im Vergleich zum Rest wahrscheinlich auch die meisten. Und ich habe es gerade angesprochen, der Kampf an der Spitze ist natürlich aber trotzdem sehr interessant. Das war die andere Geschichte am Wochenende. Erstmal hatten wir, wie gesagt, das Regen-Qualifying, in dem Nyck de Vries seine herausragende Form bestätigt hat und eine grandiose Pole-Position eingefahren hat. Dann im Rennen aber war es nicht unbedingt so seins, denn da konnte Nicolas Latifi dann das Hauptrennen gewinnen. Sehr wichtiger Schritt natürlich in der Meisterschaftswertung, aber konnte da nur ein paar Punkte aufholen, weil natürlich de Vries die Pole-Position hatte. Dafür gibt es ja 4 Punkte in der Formel 2. Trotzdem glaube ich auch ein wichtiges Wochenende für Latifi, oder?
Am Ende hat de Vries vor allem einen Punkt verloren auf Latifi, wenn man jetzt beide Rennen und das Qualifying zusammenrechnet. Das heißt, er hat immer noch 30 Punkte Vorsprung. Ich denke, mit dem Wochenende kann er leben, auch wenn er das Rennen nicht gewonnen hat. Dass er das Rennen nicht gewonnen hat, lag vor allen Dingen da hatte Latifi einen richtigen Platz 3 und de Vries hat einfach in Kurve 1 einen Fehler gemacht, ist ein bisschen zu weit rausgekommen und dadurch ist sein Kontrahent durchgeschlüpft. Und in Budapest haben wir ja schon gesagt, dann, was machst du dann? Geht nicht mehr viel. Aber es war auch ein wichtiger Sieg, finde ich, für Latifi und vor allem für das Dams-Team. Da geht es jetzt nicht persönlich um die Geschichte, dass Latifi jetzt noch Chancen auf die Meisterschaft hat, sondern da müssen wir vor allen Dingen auf die Personalie Jean-Paul Trieu gucken, Ole. Denn das ist richtig. Ja, der langjährige Teamchef und Gründer von Dams und der ist leider am Wochenende verstorben. Die Nachricht kam am Sonntag vor dem Formel-1-Rennen und es ist in dem Sinne gut, dass Latifi noch mal kurz vorher für ihn gewinnen konnte. Er war Ende 60, ich weiß nicht genau, 67, 68, hatte eine lange Krankheit, was heißt lang, mittellang, je nachdem, und ist dann halt leider jetzt nicht mehr Teil von Pedagog. Und er war halt wirklich eine der wichtigen Figuren im Formel-2-Fahrerlager.
Ja, definitiv. Das Dumps-Team natürlich auch seit Jahren eines der Top-Teams und ganz wichtig auch für den Sport. Auch sicherlich ein ganz wichtiger Sieg dann für Dumps und natürlich auch für Nicolas Latifi, auch wenn wir gesagt haben, er hat eigentlich gar keine Punkte aufgeholt. Das war ist natürlich ein bisschen unglücklich. Trotzdem natürlich tolle Leistung im Rennen im Gegensatz zum Qualifying. Da lief es ja nicht ganz so gut. Er war zwar vorne mit dabei, aber die Geschichten haben da andere Leute geschrieben. Was denkst du, was das jetzt für den Rest der Meisterschaft bedeutet? Also ist Nick de Vries eigentlich durch? Kann man sagen, okay, die 30 Punkte, die bringt er locker ins Ziel, oder kann jetzt auch Latifi nochmal angreifen durch diesen doch für ihn, glaube ich, symbolisch sehr wichtigen Sieg?
Nick de Vries ist auf jeden Fall nicht durch. Ein schlechtes Wochenende und der Latifi ist wieder dran. Ich gehe zwar am Ende davon aus, dass de Vries das schaukeln wird, aber offen ist da auf jeden Fall noch alles. Und vielleicht kann ja sogar noch jemand anderes mit in den Kampf eingreifen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Luca Giotto mal anfängt, konstant zu fahren, oder ein Jack Aitken, aber da hapert es vielleicht bei ihm ein bisschen am Material. Am Ende wird es de Vries machen, darauf lege ich mich fest, aber es könnte durchaus noch spannend werden.
Ja, auch Sergio Sette Camara, glaube ich, hat noch durchaus realistische Chancen. Kann noch einiges passieren. Jetzt sind ja noch 4 Rennwochenenden. Meine Tendenz geht aber auch Richtung de Vries. Was mich mal interessieren würde, die Formel 1-Plätze fürs nächste Jahr sind ja sehr begrenzt. Also der Einzige, der ja so jetzt zumindest aktuell realistische Chancen auf dem Cockpit hat, ist Nicolas Latifi bei Williams, weil er auch natürlich relativ viel Geld mitbringt. Aber wie schätzt du die Chancen von Nick de Vries ein? Also er fährt eine herausragende Saison, aber so ein bisschen das Gefühl, es wird dann nicht für die Formel 1 reichen.
Das Gefühl habe ich leider auch. Er hatte das Pech, dass er vor dem Jahr seinen Juniorenplatz bei McLaren verloren hat, weil davor einfach die Leistung nicht ganz so da war. Das könnte ihm jetzt schaden. Ich sehe auch wenig freie Plätze. Kommt natürlich darauf an, was noch passiert. Stranger things happened, sage ich mal. Aber da könnte er am Ende durch die Röhre gucken. Und was er dann macht, ist natürlich die Frage, weil ein Meister kann natürlich nicht in die Formel 2 zurückkehren. Da muss es dann schon einen Umweg geben, ob er jetzt das wie Gasly oder Van Dorn über Japan macht. Aber die hatten immerhin ein Team im Hintergrund, also aus der Formel 1.
Gasly, ja, richtig.
Red Bull und Van Dorn, McLaren. Und das hatte Vries aktuell leider nicht. Und deswegen stehen die Chancen nicht so gut.
Ja, er steht natürlich ohne Juniorenplatz oder Drivers Academy oder wie auch immer da. Das ist natürlich dann ein bisschen unglücklich. Ich sage ja immer, in der Formel E ist immer ein Platz frei, aber das werden wir sehen. Die einzige Chance, die sich noch so sehe in der Formel 1, so aktuell bei, sagen wir mal, 10-20%, ist Sauber. Also Alfa Romeo. Wobei ich auch denke, dass sie dann Giovinazzi behalten werden. Aber das ist so das Einzige, wo ich mir noch gerade so vorstellen kann, aber dann eigentlich auch wieder nicht.
Na, bei Sauber muss man ja wissen, dass Ferrari einen der beiden Plätze belegen kann. Und Kimi Räikkönen, den werden sie definitiv nicht vor die Tür setzen, der hat seinen 2-Jahres-Vertrag. Und Kimis Platz ist eben nicht der von Ferrari. Das heißt, Ferrari hat das Anrecht auf diesen zweiten Platz eigentlich. Und de Vries ist kein Ferrari-Junior. Deswegen schwierig, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube auch leider, dass es dann nicht reichen wird, zumal der Platz, glaube ich, bei Sauber so ein bisschen für Mick Schumacher warm gefahren wird.
Gut, aber nicht nächstes Jahr, denke ich.
Das nee, nächstes Jahr nicht. Mick Schumacher braucht ja immer 2 Jahre. Denke, er ist auf einem ganz guten Weg und wird dann nächstes Jahr durch das, was er gelernt hat und durch die Erfahrung da sicherlich besser dastehen. Und dann eben, wenn der Vertrag dann von Kimi auch ausläuft, wäre ein guter Zeitpunkt. Und ich glaube auch nicht, dass man Antonio Giovinazzi ersetzt, ehrlich gesagt, weil ich wüsste nicht durch wen. Aber gut, das werden wir sehen. Wir machen jetzt mal eine ganz kleine Pause und dann gucken wir noch auf die Formel 3 und natürlich auch auf den Porsche Supercup. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid. Heute mit der Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup Ausgabe. Bis gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
So, da sind wir wieder hier bei Starting Grid heute mit der Rahmenserie. Mit dem Rahmenprogramm könnte man eigentlich sagen. Wir haben dafür keinen Namen. Also vielleicht, wenn ihr einen Namen habt für dieses Bonus, für diese Bonusausgabe, die wir immer machen zu den Rahmenserien der Formel 1, gerne her damit. Und natürlich auch zur Formel E, die natürlich jetzt Pause hat, aber die behandeln wir hier natürlich dann auch. Norman Fischer vom Motorsport Networks Germany ist immer noch bei mir. Wir haben gerade schon mal über Formel 2 gesprochen. Da haben wir noch eine wichtige Szene vergessen, nämlich den Motorschaden von Ralf Boschung. Der ja dann nicht nur in der Formel 2 so ein bisschen ja für noch Aufregung gesorgt hat, sondern natürlich auch dann das dritte freie Training behindert hat und dafür ganz nette Szenen gesorgt hat, ne?
Ich war eigentlich überrascht, dass es relativ viele Motorschäden gab im ersten Rennen. Wir hatten gleich 3 bei Dilettras, der ist ja spektakulär auf Start und Ziel in Rauch aufgegangen. Matsushita hatte einen Motorschaden und dann auch noch Boschung ganz am Ende. Normalerweise sieht man sowas eigentlich in der Serie selten. Und natürlich Boschung hat dann für die Verkürzung beim Formel-1-Training gesorgt. Das war relativ kurios. Die ganze Kurve 4 bis Kurve 5 komplett in diesem Ölbindemittel, in diesem weißen Pulver da eingesprüht. Und ich habe für motorsporttotal.com die Fotos wegsortiert, die einlaufen vom dritten freien Training Formel 1. Und irgendwie gefühlt 80% der Bilder waren dann nur noch dieses, wie die Autos durch den Pulverdampf fahren. Das war schon nett anzusehen, auch wenn es dann natürlich nach dem 80. Bild ein bisschen nervig wurde. Nee, aber ja, tatsächlich aber sehr lustig. Und das ist natürlich, das Training verkürzt hat, nachdem schon das erste und zweite Training ins Wasser gefallen waren, im Grunde.
Ja, gut. Ja, hat man eigentlich selten, dass es so krass ist und dass dann auch so viel Bindemittel liegt und so viel weggeräumt werden muss, dass sich da was verkürzt. Normalerweise sind natürlich auch Motorschäden relativ selten geworden. Also früher gab es ja in der Formel 1, also wenn es da keinen Motorschaden gab im Rennen oder im Qualifying, dann war was faul. Und das war mal sehr spektakulär. Ja, hat dann letztendlich nicht großartig behindert, aber war natürlich eine relativ spektakuläre Szene. Wir müssen natürlich noch auf The Living Legend Mavir Raghunathan gucken, der wieder in seiner, der fährt ja in seiner eigenen Liga, das muss man ganz klar sagen, 16 Sekunden im Sprintrennen vor, hinter seinem Vordermann und im Hauptrennen war er aber nicht letzter, weil da wurde nämlich Ralf Boschung noch gewertet, ja, das muss man ganz klar sagen, also herausragende Leistung, oder?
Also ich fand wirklich, zuerst dachte ich, er hat sich wirklich gesteigert im Training, war nur 1,8 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Und das muss, glaube ich, seine Bestleistung in diesem Jahr gewesen sein, ohne das jetzt genau zu wissen. Und er lag 0,6 Sekunden vor Tatjana Calderon. Und da dachte ich schon, Aufwärtstrend von Raghunathan bestätigt. Aber im Qualifying waren es dann wieder 5,4 Sekunden. Gut, das war im Regen. Und ich gehe nicht davon aus, dass er da so viel Erfahrung hat. Das gestehen wir immer zu. Im Rennen war es dann sein normaler Zweikampf mit Calderon. Aber ich fand, er war deutlich verbessert im Vergleich zu vorher.
Ja, definitiv. Also es waren. Stimmt. Also das hätte man ihm zugetraut, durch natürlich den Regen. Ich habe mich ja gewundert, dass er das Training überhaupt zu Ende fahren konnte, weil ich dachte, er liegt dann irgendwie gleich in der ersten Kurve in der Mauer. Und auch im Rennen hat er sich benommen. Also von daher der Aufwärtstrend, ja, er ist da und ich bin übrigens gespannt, ob er nächstes Jahr auch noch einen Sitz bekommt. Also der ist natürlich gekauft, wie jeder Sitz, aber kann natürlich sein, dass man da sagt, Mensch, fahr doch nochmal ein Jahr. Das wäre schön, oder?
Ich fände, dass jeder hat eine Chance verdient, auch eine zweite. Vielleicht kann er sich ja wirklich steigern und zu einem Fahrer werden, der auch im Feld mithalten kann. Ich finde ja, wir machen uns gerne hier so lustig, aber natürlich jeder, der Formel 2 fahren kann, kann natürlich das tausendmal besser, als wir das alle können, die hier einfach nur lustig da drum rumreden. Also wir müssen seine Leistung natürlich auch anerkennen, dass er es bis dahin geschafft hat.
Ja, definitiv. Also wir wollen uns auch gar nicht über ihn lustig machen, sondern er ist natürlich eine Ikone in gewisser Weise. Und das ist ein Fahrertyp, den man so lange nicht mehr gesehen hat. Also der ist natürlich schlechter als der Rest, aber trotzdem, er hat irgendwie was. Ja? Ich weiß nicht was, aber es ist ganz schön. Ist so ein bisschen damals wie Leute wie Esteban Tuero oder auch natürlich die lebende Legende Gaston Mazzacane. Also da knüpft er für mich an. Oder auch Chanoch Nessani, wer den noch kennt. Ja?
Ich finde es großartig. Braucht auch der Motorsport. Ich finde die immer ganz erfrischend eigentlich. Sonst wäre langweilig, ja, wenn alle immer perfekt fahren würden. Deswegen guckt ja auch keiner sowas wie, ja, ich rede jetzt blöd daher. Ich kann ja nicht sagen, dass keiner Roborace gucken würde, weil wir wissen es nicht.
Ja, stimmt, ja.
Mich würde es mal interessieren auf jeden Fall und ich will es auch nicht kleinreden, aber ich sehe das jetzt nicht als die Zukunft, dass jemand das gerne gucken möchte, weil einfach die Fans wollen Fehler sehen und keine Roboter.
Ja, das wäre auch, da gucken die Leute, glaube ich, dann eher Simracing. Ich meine, die Leute gehen ja auch, gucken sich ja live irgendwie ein League of Legends Turnier in der Halle an. Also, aber Roborace ist natürlich, ich will nicht sagen, es ist Schwachsinn, aber es ist Schwachsinn.
Nee, es ist kein Schwachsinn, ich finde es eigentlich interessant.
Es ist eine beeindruckende Technologie, aber es ist natürlich, es ist nicht realistisch, dass das in nächster Zeit irgendwie was.
Ich würde mir tatsächlich gerne mal, wenn die es schaffen würden, mehrere Autos dorthin zu stellen und zu bauen. Und dann würde ich mir die Rennen auf jeden Fall mal angucken und mir dann eine Meinung bilden.
Ja, angucken auf jeden Fall. Also es wurde ja auch am Anfang über die Formel E sehr viel geschimpft und mittlerweile gucken das auch bei uns zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, also die Hörer, doch relativ interessiert. Selbst so Leute, die sagen, oh nee, so Elektromotoren, das ist nichts für mich, aber mittlerweile hat sich die Formel E ja gemacht. Läuft die Moto-E-Rennserie eigentlich schon?
Die Moto-E-Rennserie läuft definitiv, ja.
Hat niemand irgendwas von mitbekommen, kann das sein?
Ich habe tatsächlich kein Rennen gesehen, aber es findet tatsächlich auch bei uns in der Berichterstattung statt.
Okay, weil ich habe das irgendwie nicht mitgeschnitten, wann das irgendwie losging und so. Aber ja, irgendwann wird es wahrscheinlich fast nur noch elektrisch sein und mal sehen. Aber vielleicht ist ja auch in der Formel E ein Platz für Mahavir Raghunathan. Das wäre eigentlich noch interessanter bei den ganzen Zwischenfällen und bei den engen Strecken, die es da gibt. Aber mal sehen, wie er sich noch entwickelt. Ich würde mich ja freuen, wenn er nochmal irgendwie zumindest mal in die Punkte fährt oder sowas.
Ja.
Werden wir mal sehen. Gucken wir mal auf die Formel 3. Da muss man ganz ehrlich sagen, die beiden Rennen relativ unspektakulär.
Ja.
Also typisch für Ungarn eigentlich.
Das muss wahrscheinlich dann an Ungarn liegen, weil wir haben ja auch in Le Castellet sehr tolle Rennen gesehen von der Formel 3. Und ich habe ja die Strecke immer als meine Hassstrecke bezeichnet in Paul Ricard. Aber dort hat es wirklich tolle Rennen gegeben. Und das war in Ungarn leider nicht der Fall. Da gab es vor allen Dingen Prozessionen, bis dann irgendwas passiert ist und dann am Ende nochmal ein bisschen Action zumindest. Und das war in beiden Rennen so.
Ja, zumindest im Mittelfeld gab es relativ enge Duelle. Da hat sich das Feld dann irgendwie zusammengerückt durch den Reifenverschleiß. Vorne war dann relativ schnell alles klar. Also das erste Rennen von Christian Lungard gewonnen vor seinem Teamkollegen Futrell. Überhaupt gar keine Chance für irgendjemand anders. Das Sprintrennen dann durch Marcus Armstrong gewonnen, auch relativ unspektakulär mit 12 Sekunden Vorsprung vor Pulcini. Also da war nicht so viel los. Insgesamt muss man aber ganz sagen, ein interessantes Rennwochenende für den Meisterschaftsstand. Denn da war es so, dass sowohl Robert Schwarzmann als auch der Ruvola nicht unbedingt gut punkten könnten, dafür aber Juri Vips. Und Robert Schwarzmann hat im Sprintrennen ja für eine relativ spektakuläre Sequenz gesorgt, der ja mit kaputtem Flügel, glaube ich, 5 oder 6 Runden lang da gefahren ist und dann zurückgefallen ist. Aber ja, wie bewertest du das? Juri Vips mit einem ausgeglichenen Wochenende, die beiden anderen Meisterschaftskandidaten doch mit relativ vielen Schwächen.
Die Rennen beide waren eigentlich ein ziemliches Abziehbild voneinander. Vorne sind 2 Fahrer weggefahren und der dritte war dann immer etwas hinterherfahrend von der Pace und hat alle anderen aufgehalten, sodass die sich vorne einen großen Vorsprung herausfahren konnten. Und der Rest hing dann halt hinter dem Block fest. So war es im ersten Rennen. Da war der Nico Kari hinter den beiden AAT. Und als sie ihm seine Reifen eingegangen sind, ist er zurückgefallen und die anderen sind dann raufgekommen. Und im zweiten Rennen war es der Felipe Togovic. Der hat dann auch alle aufgehalten, besonders den Schwarzmann hinter sich. Und dem ist dann ein bisschen die Geduld ausgegangen und ist dann kollidiert mit Togovic. Der hat einen Plattfuß gekriegt und wie du sagtest, Schwarzmann hat einen Schaden am Frontflügel gekriegt, konnte noch weiterfahren. Ist natürlich auch erstaunlich, dass man mit so einem kaputten Frontflügel eigentlich noch relativ gut bei der Pace ist. Also er war jetzt nicht hoffnungslos langsam, sondern konnte teilweise noch die anderen richtig ordentlich aufhalten, aber es war natürlich für seine Meisterschaftschancen katastrophal. Er hat ja auch im ersten Rennen den Start verhauen, richtig.
Ja.
Deswegen war auch ein bisschen weiter zurück. Sein Partner, Teampartner Daruvala hat ein richtig schlechtes Qualifying gehabt.
Und war, glaube ich, nur 18. oder 19. oder so, ne?
Alle, lass mich kurz die Liste aufklicken und da steht drin, er war 17.
17., ja. Von 30, muss man dazu sagen.
Natürlich. Genau, von 30. Aber natürlich musste ich auch erst von Platz 17 in Ungarn vorarbeiten. Das ist natürlich nicht so einfach. Vor allem, dass es in der Formel 3 eben keinen Boxenstopp gibt.
Deswegen richtig, und wir haben es ja selbst in der Formel 1 gesehen mit Valtteri Bottas, der es ja auch relativ schwer hatte, dadurch, dass er am Start zurückgefallen ist. Und das ist natürlich in den Rahmenrennserien nochmal schwerer. Und in Ungarn sowieso. Allgemein hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt über alle Rennserien hinweg, das war eigentlich ein bisschen 90s-Feeling, oder? Was die Zeitabstände und den Rennverlauf anging.
Aber ein bisschen wenig Ausfälle für 90er.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist der einzige Unterschied. Aber wirklich viel passiert ist da nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt gerne über was in der Formel 3 sprechen, aber es ist einfach auch nicht wirklich was passiert. Oder hast du da zur Formel 3 noch was auf dem Zettel?
Das war tatsächlich die beiden unspektakulärsten Rennen der gesamten Saison. Das können wir, denke ich, diesmal relativ kurz halten. Wobei ich ein bisschen enttäuscht war vom David Beckmann.
Ja, das wollte ich noch ansprechen, genau, für David Beckmann. Zwei sehr enttäuschende Rennen. Einmal 19. im Sprintrennen und im Hauptrennen ist er ausgefallen. Also Wochenende ja zum Vergessen. Allgemein steht er natürlich auch in der Liste, in der Tabelle nur auf Platz 11. Ja, ähnlich wie Mick Schumacher. Hier aber nur 19 Punkte. Und die Schlagzeilen schreiben da natürlich andere. Auch Leute, die natürlich mit ihm durch die Formel 4 gegangen sind. David Beckmann, aber es ist nicht unbedingt sein Jahr.
Wir hatten uns alle vor der Saison etwas mehr erwartet von ihm. Vor allem, da er ja mit AT in einem vermeintlichen Top-Team fährt, die zwar jetzt erst ihr erstes Rennen der Saison gewonnen haben, aber trotzdem. Und man muss sagen, wenn im ersten Rennen seine beiden Teamkollegen Lundgaard und Futrell auf 1 und 2 sind, warum ist dann ein Beckmann nicht auch dort vorne? Gut, er hat jetzt wieder mal ein nicht ganz so gelungenes Qualifying, wobei wir mit Rang 8 da schon im hohen Kritikbereich reden. Aber dann ging im Rennen halt auch eigentlich nichts nach vorne. Und dann gab es noch eine Kollision mit Peroni. Der hat eine Strafe dafür gekriegt und Beckmann hat es gebüßt mit einer kaputten Aufhängung. Und wenn das erste Rennen versaut ist, ist natürlich dann auch das zweite Rennen versaut, ganz klar.
Ja, gerade in Ungarn natürlich, wenn man nicht überholen kann. Und bei 30 Fahrzeugen, das ist natürlich schon happig. Da natürlich noch ein 19. Platz dann im Sprintrennen. Vergleichsweise gut, aber dafür gibt es natürlich noch nicht mal die saure Ananas. Also da gibt es nichts für. Also da gibt es kleine Fanta ohne Eis. So. Also das, mal gucken, wie der Saisonverlauf dann noch ist, aber die Formel 3 ist natürlich auch zum Lernen da und ja, andere kriegen es besser hin, andere dann eher weniger, ist natürlich schade, aber ich persönlich halte von David Beckmann jetzt sowieso nicht so viel in dem Sinne, dass ich glaube, dass er irgendwie Formel 1 Potenzial hat, aber das muss man natürlich auch nicht, also.
Das Potenzial hat er eigentlich am Ende der letzten Saison angedeutet. Von daher habe ich eigentlich vor dieser Saison ein bisschen was erwartet. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, warum er jetzt nicht vorne dabei ist, während seine Teamkollegen das jetzt geschafft haben. Vielleicht braucht er da auch einfach mal wie Mick jetzt dieses Erfolgserlebnis und dann kommt's.
Formel 3 natürlich auch eine sehr spezielle Rennserie mit 30 Fahrern und ja, mit noch einmal anderen Reifen als zum Beispiel ja in der Formel 2 auch. Also da das ist, da ist entweder hopp oder top, also im wahrsten Sinne. Aber gut, wir werden das abwarten. Kommen wir noch kurz zum Porsche Supercup. Du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, definitiv nicht, nein.
Letztendlich, ja, das standardmäßige Ergebnis kann man eigentlich sagen, Michael Ammermüller vor Julian Antlauer. Ich glaube, damit konnte man rechnen. Allgemein natürlich das Gefälle im Porsche Supercup relativ hoch. Was ich interessant finde, ist natürlich Joey Mawson, der im Porsche Supercup fährt, der ja, lass mich lügen, in der Formel 4 noch Mick Schumacher geschlagen hat. Oder habe ich Unrecht?
Ich weiß jetzt das genaue Ergebnis nicht, aber er ist gegen ihn gefahren. Wir waren,
ja. Ja, das war ja sein Hauptkonkurrent und Porsche Supercup natürlich vielleicht. Ja. Vielleicht nicht unbedingt die Rennserie, wo man hin möchte, aber im Porsche Supercup natürlich viele große Namen, nicht aktuell unbedingt, aber natürlich in der Vergangenheit, die es dann in anderen Serien zu was gebracht haben, sei es in der DTM oder auch in der WEC. Also, aber ja, Michael Ammermüller natürlich der Star des Porsche Supercups und ich mache mal gerade, haben wir hier irgendwo, da sind die Standings, die mache ich mal gerade auf, aber mich würde überraschen, ihr merkt, ich bin großer Porsche Supercup-Fan.
Hat auch den perfekten Experten dazu eingeladen.
Total, total. Es tut mir so ein bisschen leid, der Porsche Supercup ist immer so ein Anhängsel.
Wolltet ihr nicht eigentlich mal gucken, welche Hörer von euch den Porsche Supercup eigentlich schauen und dazu eventuell als Experte auftreten kann?
Ja, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Das ist leider so eine Rennserie, die irgendwo versauert. Die Zeiten am Wochenende sind natürlich auch immer irgendwann, nachdem irgendwie schon alle Leute von der Rennstrecke weg sind. Ja, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, muss man sagen. Aber natürlich Michael Ammermüller aktuell Zweiter hinter Julian Antlauer. Aber es läuft auf jeden Fall für das Team der beiden BWT Lechner Racing ganz gut. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die beiden den Meistertitel unter sich ausmachen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass Michael Ammermüller wahrscheinlich dann noch ihn abfangen können wird, oder? Wie siehst du es? Ein Punkt Unterschied aktuell.
Alles offen, würde ich sagen.
So, haben wir das auch geklärt. ja, hast du noch was auf dem Zettel, was ich jetzt vergessen habe?
Nö, ich denke, wir haben alles gesagt zu dem Wochenende. Dafür, dass es Ungarn war, haben wir das schon das ganz schön strecken können.
Ja, jetzt erst natürlich mal Sommerpause. In Spa geht's dann, geht's für alle weiter in Spa?
Ja,
es geht, glaube ich, für alle weiter ins Bahn, ne? Ja, genau. Da dann wieder die Action in 4 Wochen, respektive 3 Sonntagen. Und ja, danke, dass du dabei warst, Norman Fischer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt doch gerne mal, wie ihr das gesehen habt. Gerade natürlich auch Mick Schumacher, das große Thema, wissen wir. Schreibt gerne mal eure Meinung zu ihm, zu dem Rennwochenende. Und ich bedanke mich bei dir.
Gern geschehen, bis zum nächsten Mal.
Und ich verbleibe wie immer mit den Worten Keep Racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.